Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute das Album Malandra dabei von der Künstlerin Au und widmen uns damit einer der spannendsten aktuellen Stimmen der belgischen Art-, Pop- und Electronica-Szene. Außerdem sprechen wir dann über Tragic Magic von Mary Lattimore und Juliana Barwick, zwei US-amerikanischen Komponistinnen zwischen Ambient, Experimental und elektronischer Musik. Wir sprechen dann darüber, warum wir uns so gerne selbst belügen. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es noch ein Dithmarscher Jubiläumsbier von 1775 zu verkosten. Also nicht das Bier ist aus der Zeit, aber es heißt so. Jubiläumsbier 1775, ein norddeutsches Bier. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt tatsächlich mit der Band Au und dem Album Malandra. Nun, Au ist ein Musikprojekt aus Belgien und die verbinden Elemente aus portugiesischer, elektronischer Musik, Alternative Pop und Latin Einflüssen mit Gesang auf Portugiesisch und Englisch. Und warum Portugiesisch, wo die Band doch aus Belgien kommt? Weil Sängerin Brenda, ich nenne sie jetzt mal ich glaube nicht, dass sie französisch ausgesprochen wird, weil sie hat ja mosambikanisch-portugiesische Herkunft, deswegen auch die Texte und Melodien eben einbringt, also die Kompositionen. Und deswegen würde ich eher sagen,
vielleicht einfach Corinne?
Corinne, ja. Ja. Sowas, statt des Französischen. Mhm. Ne? Also ich würde sagen Brenda Corinne. Und das aktuelle Album Malandra wurde im Februar 2026 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Die Songs sind also größtenteils auf Portugiesisch mit einigen Passagen auf Englisch. In der portugiesischen Umgangssprache steht Malandra für listig, verspielt, charmant, eigen und schwer zu fassen. Also für eine Person mit einer Mischung aus Cleverness und Unabhängigkeit, könnte man sagen. Mal wieder was ganz anderes. Wobei, ein bisschen können wir fast sagen, in dieser Sendung mal wieder zwei Dumme, ein Gedanke. Weil wir sind ein bisschen ähnlich schon wieder unterwegs gewesen, finde ich.
Stimmt. Das stimmt.
Ohne es zu wissen.
Ja, also Malandra. Ich kann das mit dem R rollen nicht, das ist schwierig. Also, Malandra. Schön fand ich erstmal, wie verspielt dieses Album an vielen Stellen ist. Passt ja, ne, zu genau diesem Konzept, die witzige, listige Frau, Malandra. Und so bleibt auch auf dem Album alles irgendwie in der Luft, alles bewegt sich die ganze Zeit. Und elektronische Sounds, Percussion, die Gitarren, alles, was irgendwie digital ist, fließt immer so durch die Songs durch. Das macht total viel Spaß. Man hat immer wieder auch, nicht nur wegen des Elektronischen, sondern auch, weil einige Songs so angelegt sind, viel Tanzbares dabei. Das fand ich sehr schön. Also es macht durchaus auch Stimmung einfach an vielen Stellen und macht Spaß, ist oft leicht zu hören, obwohl das Album relativ komplex mir vorkam. Und es transportiert immer auch irgendwie eine emotionale Erfahrung mit. Ich meine, das erwartet man bei Kunst sowieso irgendwie. Das hier würde ich auch definitiv als Kunst bezeichnen. Sie haben immer wieder so kleine Besonderheiten und Richtungswechsel drin. Das fand ich super. Also man hat immer wieder Abwechslung in den Songs und das macht eigentlich den Reiz des Albums aus. Alles ist immer in Bewegung. Man geht von links nach rechts, aber es ist nicht irgendwie chaotisch, sondern es erzeugt nacheinander Stimmung. Es hat eine tolle Dramaturgie, es hat eine gewisse Komplexität. Und dieser für mich eher ungewohnte Mix aus den Genres, die sie zusammenbringen, ist eigentlich sehr originell und sehr spannend gewesen für mich an jeder Ecke. Es gab ein paar von diesen Ecken, an die ich mich erst gewöhnen musste beim zweiten, dritten Hören, hat aber alles irgendwann geklickt und wurde immer besser und immer mehr einen Eindruck von Reife irgendwie vermittelt. Am Anfang dachte ich, war ich vor allem angetan von diesen tanzbaren Sachen, von der Stimmung, von der Abwechslung. Und dann merkt man, finde ich, immer wieder mit jedem Hören, wie viel Persönlichkeit da drin steckt. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, also ich war von vorne bis hinten begeistert.
Ja. Ich im Prinzip auch. Denn erstmal ist das Album ja entsprechend unseres Entrees überraschenderweise sehr, man könnte sagen, eklektisch, also sehr vielseitig. Da werden viele Dinge zusammengebracht, spannende elektrische und akustische Rhythmen miteinander verwoben. Das Album ist sowohl introspektiv als auch energetisch, also so eine, da herrscht so eine Balance zwischen so zarter Fragilität und kräftigen Passagen. Es gibt also sowohl treibende Beats, hast du ja gerade schon gesagt, als auch das leise und zurückhaltende. Und das alles nicht nur innerhalb dieses Albums, sondern sogar in den einzelnen Songs. Das ist wirklich also in diesen einzelnen Songs alles drin. Melodien, finde ich, sind grandios. Die Stimme von Brenda Corin ist fantastisch. Der mosambikanisch-portugiesische Einfluss ist an allen Ecken zu spüren und zu hören, finde ich. Immer mal wieder kommen diese herrlich melancholisch zarten Töne des, ja, ich nenne es jetzt mal Fado zum Vorschein oder auch Saubade, wie auch immer. Und das ist natürlich wieder was für mich. Ne? Produziert ist das Album gut. Mit seinen 43 Minuten ist es auch nicht zu lang, finde ich. Es ist ein gar wundervoll traurig schönes Album von den Melodien her, von der Musik her. Wir hören akustische Gitarren, akustische Bässe, genauso wie eben elektronische Instrumente, Synth-Sounds und Samples. Und das alles wird, finde ich jedenfalls, so wundervoll verwoben. Das ist schon wirklich sehr schön. Und natürlich darf da auch die portugiesische Zista nicht fehlen, die immer irrtümlicherweise portugiesische Gitarre genannt wird. Das ist so ein Instrument aus der Familie der Kastenlauten, also ein Zupfinstrument, was meist Metallsaiten hat, die dann auch noch Doppelsaiten bilden, also so ein bisschen wie bei so einer zwölfseitigen Gitarre. Und diese Melange aus den schon erwähnten akustischen und elektronischen Instrumenten, die verzaubert einen dann doch sehr, finde ich. Und ich war durchaus sehr angetan. Das Schöne an diesem Album ist auch, dass alles so schön vage ist, also musikalisch als auch lyrisch, so gar nicht greifbar. So eine leichte Schwere, so eine melancholische Leichtigkeit, finde ich, total schön. Ist ja keine schwere Melancholie, sondern so eine leichte Melancholie, die ich ja so mag, auch in der französischen Musik so mag zum Beispiel. Worum es bei diesem Album geht, kann ich natürlich nur aus zweiter Hand wiedergeben, also lyrisch wohlgemerkt, da ich des Portugiesischen ja nun mal nicht mächtig bin. Aber es handelt wohl von Selbstzweifel, von Scham versus Stolz, von Ehrlichkeit mit sich selbst. Aber auch oft, wie die Musik selbst, ist es eben an viele unterschiedliche Bilder gekoppelt und nicht so an klaren Narrationen, an eine klare Narration. Also es gibt da kein klares Narrativ. Es finden sich auf diesem Album portugiesische Begriffe von emotionaler Mehrdeutigkeit wohl auch. Es passt dann ja wieder zu diesen Uneindeutigen, was die Musik auch dann darstellt. Aber am Ende ist das auch alles egal. Man muss das alles auch gar nicht verstehen. Man kann auch einfach nur der Musik nachspüren und sich emotional auf diese Musik einlassen. Und das reicht eigentlich auch voll und ganz. Also ich bin durchaus angetan, wie man merkt. Nun, dieses Album ist in diesem Jahr erschienen, im Jahre 2026. Also wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das hat sich doch noch ganz knapp in die Rennkategorie reingeschlichen bei mir.
Ja, geht mir ja ganz ähnlich. Auch von mir bekommt das Album ein Rent. Und somit haben wir gehört Malandra von der Band AO und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Das kann ja was werden in diesem Jahr.
Das wird richtig schlimm am Ende des Jahres, ich sage es euch.
Oh Mann.
Man wird sich wahrscheinlich eine große Tafel kaufen müssen. Viel Kreide einschließen für eine Woche irgendwo im Bunker.
Darauf wird es hinauslaufen.
Ja, und dann wippend und jammernd hervorkommen. Nein, wir brauchen noch weißen Rauch oder so, wenn wir unsere Jahres gewählt
richtig.
Haben. Oh Gott, das wird schwer. Gut.
Das ist auf jeden Fall lustig, ja.
Lass es uns doch noch ein bisschen schwerer machen. Mhm. Kommen wir zu Tragic Magic. Die beiden Künstlerinnen, beide US-Amerikanerinnen, Mary Lattimore, Nummer 1, ist eine Harfenistin und Komponistin. Bekannt durchaus schon im Ambient-Bereich, hat sich da einen Namen gemacht. Und Juliana Barrick ist Sängerin, arbeitet viel mit ihrer Stimme, mit Loops, mit Synthesizern und kennt man dafür, dass sie sehr große Klanglandschaften gestaltet. Also auch sehr kompatibel mit Ambient. Beide Künstlerinnen haben sich über die Jahre hinweg so durch Tourneen und Kooperationen immer mal wieder angenähert und hatten jetzt die Gelegenheit, zusammen ein ganzes Album aufzunehmen und beschrieben diese Zusammenarbeit an diesem Album Tragic Magic als nahezu telepathisch. Das fand ich ganz knuffig. Also verstehen sich durchaus gut. Dieses Album hat auch sonst noch ein paar besondere Eigenschaften, denn es entstand in nur 9 Tagen in der Philharmonie de Paris mit Zugang zu der historischen Instrumentensammlung des Musée de la Musique. Da hat also Mary Lattimore unter anderem Harfen gespielt, die knapp 300 Jahre alt sind. Also verschiedene Harfen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und Barrick hatte Zugang zu einigen analogen Synthesizern, wie zum Beispiel, das sagt dir jetzt vielleicht was, dem Roland Jupiter und den Sequential Circuits Prophet 5.
Ja, Prophet 5, ja. Ja. Mhm.
Dazu geholt haben sie sich Co-Produzent Trevor Spencer, den kennt man vielleicht von den Fleet Foxes. Und der hat die Aufnahme und Mischung verantwortet und gemastert wurde das Ganze von Heber Kadri. Das ist jetzt auch, steht im Grunde in einer Serie des Labels. Das Label heißt Infine. Die haben eine Reihe von Projekten gemacht, wo historische Instrumente in den Kontext von zeitgenössischen Kontext gestellt werden. Deswegen diese wilde Mischung von irgendwie 300 Jahre alten Harfen mit historischen Synthesizern. Und gleichzeitig haben die beiden wohl auch eine große Freiheit gehabt, also haben wirklich gemacht, worauf sie Lust haben und was einfach ja ihre Arbeit auch bedeutet und nicht irgendwie so eine komplette Auftragsarbeit oder so daraus gemacht. Das macht es zu einer ziemlich spannenden Platte. Ja, dein Eindruck?
Ja, Harfe und Elektronik, ne? Denkt man sich erstmal, geht denn das? Und eine ähnliche Frage haben wir uns ja beim letzten Album gerade eigentlich auch schon gestellt, ob das eigentlich so alles zusammengeht. Und in diesem Fall ist es aber ein sehr viel introspektivischeres Album als das von Au. Es ist eher leise, es ist eher zart und es erzählt, wie du schon gerade angedeutet hast, ja die Geschichte alter Instrumente, die man eben in dieser Philharmonie in Paris fand. Und daraus ergibt sich ein sehr atmosphärisches und erzählerisches Album. Auch hier haben wir es mit wunderschönen Melodien zu tun. Auch hier ist die Produktion sogar noch besser, finde ich, als beim anderen Album, ein bisschen. Auch hier geht es natürlich in allererster Linie um die Musik. Lyrik findet hier eher im Hintergrund statt, also im Sinne von Gesang, der mit sich selbst im Chor singt. Aber auch hier ist es eigentlich schon wieder vollkommen egal, denn auch hier reicht die Musik vollkommen aus. Was die Alben unterscheidet, ist, dass es hier quasi sehr viel traditioneller im Sinne von klassischen Geschichten zugeht. Also hatten wir bei A.O. noch folkloristische Elemente, so haben wir es hier eher mit klassischen Elementen zu tun, auf die die ganze Geschichte aufbaut. Und genau wie bei A.O. haben wir es hier mit einer wunderbaren Balance zu tun, denn auch hier wird ja die Harfe mit der elektronischen Musik ganz wunderbar verwoben und zusammengefügt. Nur eben ohne Beat in diesem Fall. Dafür aber repetitiv. Und mit einer Schippe Reverb. Also auch hier Musik zum Genießen. Eskapismus at its best. Aber eben anspruchsvoll. Und es handelt sich auch hier um ein Album, von dem ich durchaus angetan war, was ich sehr mochte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mich dann beim ersten Hören überrascht, weil ich dachte, ach guck mal an, Jenny ist auf ganz ähnlichem Faden unterwegs. Es unterscheidet sich zwar immer wieder an einigen Stellen, aber im Prinzip sind beide Alben ja doch geprägt davon, verschiedene Dinge zusammenzubringen, also das Elektronische und das Akustische, nicht wahr? Das nennen wir es mal klassisch-folkloristische auf der einen, das Traditionelle könnte man sagen, und das Moderne. Das finde ich ganz spannend, das verbindet diese beiden Alben sehr, finde ich. Also auch von diesem Album war ich durchaus angetan.
Sehr schön. Ich auch. Ich muss sagen, klar, also ganz anderes Album, ganz andere Stimmung. Du hast es schon gesagt, wir sind hier sehr kontemplativ unterwegs, sehr meditativ, würde ich sogar sagen. Was ich an diesem Album interessant fand, ist, dass sie das auch wirklich durchziehen. Also die Songs bauen sich nach und nach auf. Ich finde, die entwickeln sich sehr organisch. Also die Sachen wirken nicht irgendwie zusammengeklebt oder so, sondern sie lassen alles irgendwie klingen. Und ich fühlte mich ein bisschen erinnert an gute Bücher, die deswegen gut sind, weil Charaktere einfach machen, was sie machen würden. Weißt du, wo sich die Story daraus ergibt, dass Charaktere interagieren und nicht, weil man vorher schon möchte, dass A, B und C passiert. Und diese Musik wirkte auch so, dass einfach viel sie einfach rumprobiert haben mit diesen historischen Instrumenten und sich daraus einfach Sachen ergeben haben und sie erfahren genug sind, das in bestimmte Bahnen zu denken. Und es klang an vielen Stellen einfach super spannend, also super, super interessant und gleichzeitig so melancholisch und einfach, ich möchte schon fast sagen, eigentlich trostspendend. Also das war so die häufige Emotion, die ich hatte beim Hören, dass alles so ätherisch und erhaben irgendwie war, dass man sich wirklich so einmummeln wollte und einfach mal so diese schlimme Welt da draußen Welt sein lassen und einfach mal, ne, Eskapismus hast du es genannt, das ist hier, ohne zu leugnen, dass es da draußen schlimm ist, einfach so eine warme Umarmung. Ich weiß nicht, dieses Album kann das wirklich gut. Es gibt noch ein paar nette, so ein bisschen nette Trivia, die ich mitgebracht habe, weil ich nach dem ersten Hören der ersten Songs mich tatsächlich angemeldet habe für, ganz kurzfristig noch, für die Listening Party, die die beiden veranstaltet haben. Das war am 14. Januar, ist jetzt schon ein bisschen her. Das heißt, das war einfach so ein digitales Ding, ne? Kurz vor Erscheinen dieses Albums hat man sich digital zusammengefunden, da war ein kleiner Chat, die beiden Künstlerinnen waren auch da. Und haben ein bisschen erzählt zu jedem Song. Also es wurde wirklich das ganze Album durchgespielt. Alle haben ein bisschen was dazu erzählt. Und es gibt ein paar schöne Dinge, die ich fand, die man nochmal mit erzählen konnte. Zum Beispiel ist der Song Rachel's Song ein Cover von Blade Runner. Wenn man den Film kennt, weiß ich nicht. Du wahrscheinlich nicht. Als Film nicht gucker. Nee, vielleicht schon mal gehört.
Ja, gehört.
Ursprünglich von Vangelis komponiert.
Ja, die Band kenne ich.
Ne, die kennt man. Und die Regengeräusche in diesem Song stammen lustigerweise von einer gemeinsamen Freundin der beiden, die Rachel heißt und irgendwie Sounddesigner ist oder so. Also, fand ich ganz lustig. Dann haben wir noch so schöne Sachen wie zum Beispiel, dass die ich habe noch einen Synthesizer oder ein Instrument vergessen, nämlich den Korg VC-10 Vocoder.
Ja.
Der war wohl, dazu erzählten sie, dass das ganze Museum total aufgeregt war und sich richtig gefreut hat, dass so Dingen mal wieder gespielt wird. Und da hatte sich Juliana Barrick wohl auch ganz schön dran ausgelassen, weil das ein sehr besonderes Instrument sei. Genau, fand ich auch schön. Solche Sachen sind immer schön zu hören und vor allem diese Liebe, die da reingeflossen ist. Ich finde, man hört die auch so. Ich hatte das Gefühl, die auch vorher schon wahrzunehmen. Ne? So ein bisschen Dringlichkeit, ohne jetzt wirklich so eine pressende Dringlichkeit, aber Dringlichkeit im Sinne von einfach Leidenschaft für das, was man macht. Und das kam bei dieser Listening Party auch noch mit raus. Kann ich nur empfehlen, falls ihr mal die Gelegenheit habt, an sowas teilzunehmen. Immer schön. Muss man also nicht immer vor Ort sein. Ja, und deswegen, dieses Album hat mich eigentlich an jeder Stelle mitgenommen, obwohl es so ruhig war. Ne? Also im ersten Hören denkt man vielleicht, ja, ganz nett. Es klimpert so vor sich hin. Aber das kann was, wenn man sich drauf einlässt. So, und wir müssen es jetzt natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, denn es ist im Jahre 2026 erschienen.
Ja, das rennt auch.
Ja, schließe ich mir an, das rennt, hat sich irgendwie so in mein Herz geklampft. Jo. Das ist schon spannend. Manchmal hat man ja so ein Album, das einfach hängen bleibt. Kann es gar nicht so richtig benennen. Tja, schön. Also, oder auch nicht schön, weil Alben des Jahres werden schwierig.
Frag mal nächste Woche.
Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe auch schon ein paar Alben wieder gesehen. Das wird richtig schwierig. In diesem Sinne fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gehört Mary Lattimore und Juliana Barrick mit dem Album Tragic Magic. Und es gab ein Rent von Thorsten und ein Rent von mir. Das ist ein fundamentales Geräusch dieser Sendung, muss ich mal sagen.
Ja, nun.
Und gleichzeitig ein sehr norddeutsches Geräusch, muss ich auch sagen.
Okay. Ja,
damit kann man so viel kommunizieren. Schön.
Ja. Das reicht doch auch.
Kommen wir zu etwas, was die Norddeutschen auch können und bestimmt auch in kurzen Lauten abwickeln können, aber weiß ich nicht. Kommen wir zu unserem philosophischen Thema, warum wir uns selbst gern belügen.
Ja, und ich werde mein norddeutsches Grunzen jetzt ein bisschen erweitern, sozusagen um ein paar Worte und ein paar Geräusche. Ja, vielleicht
wollen auch die Bayern mit inkludieren, ne?
Ja, genau, zum Beispiel. Vielleicht sollten wir erstmal in die Antike gehen, denn schon die alten Griechen wussten natürlich, dass wir uns selber gern belügen. Das war denen schon klar. Der Mensch ist nicht transparent mit sich selbst. Das wusste schon Platon, der gesagt hat, dass wir zum Beispiel Dinge für wahr halten, weil sie bequem sind. Nicht wahr? Grüße gehen raus an Menschen, die die AfD wählen oder die AfD selber. Nietzsche ist sogar noch weitergegangen. Für ihn ist Wahrheit oft nur eine nützliche Fiktion. Wir konstruieren halt irgendwelche Deutungen, um unser Leben erträglich zu machen. Auch das passt. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Belügen und Verdrängen. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied erstmal machen. Denn Verdrängen ist natürlich keine Schwäche, sondern erfüllt sogar eine Funktion. Das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal möchten wir natürlich gerne kohärent und widerspruchsfrei sein. Das heißt, wenn unsere Handlungen nicht zu unserem Selbstbild passen, dann erfinden wir eben irgendwelche Erklärungen dafür. Das ist das eine. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt ja diesen emotionalen Selbstschutz. Die Wahrheit kann natürlich auch überfordern. Und Verdrängen wirkt wie so ein Stoßdämpfer. Also zum Beispiel bei traumatischen Erfahrungen oder wenn ein wichtiger Mensch stirbt oder sonstige Geschichten, dann müssen wir das irgendwann in Anführungszeichen verdrängen. Nicht vergessen, aber verdrängen. Ja, wir müssen ja weiterleben irgendwie. Es muss ja immer irgendwie weitergehen, das Leben. Und da ist es schon ganz sinnvoll, dass wir irgendwann die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch wenn sie nicht so gut waren, hinter uns lassen, möchte ich mal so sagen. So, das ist nicht Selbstbelügen. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Selbstbelügen hat wieder sehr viel mit Verantwortung zu tun, die wieder nicht wahrgenommen wird. Interessant ist ja, wenn wir erstmal überlegen, was Lügen eigentlich ist, dann ist ja eigentlich Lügen eine bewusste Unwahrheit. So, ne? Also eigentlich ist Lügen ja etwas vorzugeben, was nicht der Realität entspricht. Und da kommen natürlich wieder die Philosophen um die Ecke und sagen, naja, aber wenn das so ist, dann ergibt sich ja folgende große philosophische Frage. Wie kann ich mich selbst belügen, wenn ich doch weiß, dass ich lüge? Also, wenn ich doch weiß, dass ich lüge, warum kann ich das dann trotzdem machen? Das ist eine sehr spannende Frage. Weil diese Unaufrichtigkeit zu sich selbst macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Weil man weiß es ja besser. So, also es geht hier nicht um irgendwelche, nochmal, ne? Also nicht um Traumata oder so, sondern es geht hier um das tägliche Leben, um Verantwortung für sich selbst und so weiter und so fort. Also das, was wir so im täglichen Leben machen. Fehler eingestehen und so. Wenn wir uns selber nicht unsere Fehler eingestehen, sondern sagen und uns selber belügen, wir wissen ja, dass wir die Fehler gemacht haben. Das ist eigentlich total abstrus. Trotzdem gestehen wir uns manche Dinge nicht zu. Sartre spricht da vom mauvaise foi, von der Unaufrichtigkeit. Also man weiß es und weiß es zugleich auch wieder nicht. Man spielt sich selbst etwas vor, sich selbst Theater vorspielen, kann man auch sagen. Also Beispiel, ich hatte keine Wahl, hatten wir schon das letzte Mal.
Mein Lieblingsspruch, ja.
Aber tief innen weiß man, es war ja meine Entscheidung. Nicht wahr? Da sind wir wieder bei der Verantwortung und dem Respekt vor sich selbst, was Kant ja anmahnt. Da sprachen wir in der letzten Sendung ja drüber. Und für Kant ist der Mensch ja ein vernünftiges Wesen und genau deswegen eben auch eben verantwortlich für das, was er so macht oder sie. Und sein zentraler Gedanke, und das wissen wir ja nun, der Mensch ist ja nun mal nicht bloß als Mittel zum Zweck zu betrachten, sondern eben als Zweck an sich. Und somit natürlich auch, was sich selbst angeht, also im Verhältnis zu sich selbst. Das gilt also nicht nur in Bezug oder in Intention zum anderen, sondern natürlich auch im Verhältnis zu sich selbst. Also klar, Kant würde sagen, Selbsttäuschung ist problematisch, weil sie die eigene Vernunft manipuliert, weil sie moralische Pflichten unterläuft und uns erlaubt, irgendwelche Ausnahmen von uns selbst für uns selbst zu erfinden, indem wir uns wieder Ausflüchte suchen. Ich hatte ja keine Wahl. Also typisch für Kant wäre, könnte ich wollen, dass jeder in dieser Situation sich selbst belügt. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist die Selbstlüge moralisch unzulässig. Also für Kant ist Selbsttäuschung oder sich selbst belügen ja so eine Art verkleidete Neigung. Wir wissen, was Pflicht wäre, aber wir konstruieren Gründe, um sie nicht erfüllen zu müssen. Mhm. Nicht wahr? Also ist die Selbstlüge eine Form von Unredlichkeit gegenüber dem eigenen Vernunftgesetz, also unredlich gegenüber sich selbst sein. Man könnte auch noch anders als ausdrücken, man könnte sagen, man ist ungezogen zu sich selbst. Im Grunde genommen ist das eine Respektlosigkeit vor sich selbst.
Ja.
Mal wieder.
Ja. Ja. Hm? Das ist so. Und die restlichen Konsequenzen davon sind auch nicht schön, wenn euch das noch nicht überzeugt hat. Du hast schon gesprochen von Selbstlüge und du hast schon gesprochen von vielen Dingen, die auf Selbstschutz hindeuten. Mhm. Also wir belügen uns und geben uns irgendwelchen Illusionen hin, um eine Story zu stabilisieren, die wir lieber hätten. Und vor allem, um unsere eigene Identität zu schützen. Ne? Mhm. Kam so durch, wenn wir das tun, ist das meistens, um uns selbst zu schützen oder unsere Identität irgendwie kontinuierlich zu halten.
Ja, kohärent zu halten, ja.
Genau, kohärent zu halten. In gewisser Weise stiftet das natürlich erstmal Sinn, verkürzt aber und macht uns damit auch begrenzter handlungsfähig. Je mehr wir uns selbst belügen, umso enger wird eigentlich die Realität, weil wir ja immer beschützen müssen. Also egal, welche Dinge wir ja schon wissen, so wie du es gesagt hast, ne? Wir schon wissen, dass sie eigentlich wahr sind, umso mehr müssen wir unsere Lüge irgendwie abschotten und beschützen. Und das wird immer schwieriger mit der Zeit und das wird immer problematischer auch nach außen, weil Dinge, ich musste wieder an unsere Lieblingsphilosophen und Philosophinnen denken, Karl Popper, Hannah Arendt, all deren Konzepte, die Vielfalt, Pluralität der Gesellschaft und auch sowas wie Kritikfähigkeit von Gesellschaft, ist beides fundamental bedroht, wenn wir uns ständig selbst täuschen, weil wir immer dann die Geschichte, die quasi am bequemsten ist, mitnehmen, weil die ist, die wir beschützen müssen, weil die ist, mit der wir am wenigsten Kritik bekommen, am wenigsten Gefahr ausgesetzt sind. Nicht die Geschichte, die am wahrsten ist, sondern die Geschichte, die uns am wenigsten Konflikt und am wenigsten gerade Reibung erzeugt. Sodass alle sich im Grunde vorauseilend gleichschalten, also im schlimmsten Fall, sich selbst täuschen so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann haben wir so eine, wie heißt diese Fabel noch gleich, oder Märchen, des Kaisers neuer Kleidersituation, wo eigentlich alle wissen, dass die Geschichte, die sie sich gegenseitig erzählen, kompletter Bullshit ist, aber sie sich trotzdem weiter erzählen, weil es zu gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen. Das ist, was im Faschismus gerne passiert. Also der Weg ist echt nicht so weit, gerade im Moment, von einer einfachen Selbstlüge hin zu der AfD, muss ich echt ehrlich sagen, weil, also das war mir vorher nicht klar, jetzt in der Beschäftigung für diese Sendung, wie schnell Selbsttäuschung von vielen Leuten zusammen zu einer völlig engen Weltsicht führt. Fürchterlich. Aber dazu gehört auch, das hast du auch schon kurz angesprochen, dieses äußere Umstände für innere Zustände verantwortlich machen. Also sprich, ich hatte keine Wahl, ne? Jemand anders war schuld, weil ich konnte ja mich ja nur für die eine Sache entscheiden. Nö. Klar, um sicher zu bleiben, um selbst den Konflikt nicht einzugehen, konntest du dich nur für eine Sache entscheiden. Es gab aber durchaus noch andere Optionen, die dich mit in Gefahr bringen, die aber richtiger gewesen wären. Oder wo die Gefahr nur ausgedacht ist und du noch nicht wissen konntest, ob es gefährlich ist oder nicht. Es hat sich nur gefährlich angefühlt. Ja, schwierig. Also insgesamt kommt daraus für mich ein Plädoyer zum Mut, im Kleinen, damit wir nicht im Großen so mutig sein müssen. Also ich würde lieber jeden Tag mutig sein, einen Konflikt einzugehen, im Kleinen, einen relativ ungefährlichen, zu sagen, nö, AfD ist Kacke, erzähl hier keinen Mist über irgendwelche Migranten oder Stadtbilder, statt am Ende die großen Konflikte austragen zu müssen, wenn die Nazis vor der Tür stehen, also die quasi die zukünftigen Nazis vor der Tür stehen und mich fragen, ob ich irgendwen verstecke. Die Situation möchte ich gerne nicht haben, weil der Mut viel schwieriger aufzubringen ist, als der für die kleinen Konflikte im Alltag. Das habe ich mal einmal durcheskaliert, aber dieses Thema ist erstaunlich ernst geworden, während ich mich damit beschäftigt habe. Man weiß es nicht. Also im ersten Moment bei Selbstlüge denke ich an so Kleinigkeiten, ne? Man sich einredet, ach ja, keine Ahnung, das sieht ja ganz gut aus, dann sieht man aus wie ein Clown. Oder so ein kleinen Kram im Alter, dass man sich denkt, nein, das ist ja nicht so schlimm, das mache ich jetzt. Oder ich kann ja hier kurz parken, das passt schon. Das ist mit Sicherheit noch nicht gefährlich, aber je öfter man sich das verzeiht, umso mehr macht man es auch bei den Dingen, die gefährlich werden.
Ja, man muss gar nicht so en Detail gehen. Man kann auch das Ganze noch viel größer ziehen und das vielleicht noch so ein bisschen einfacher erklären. Camus ist da ja auch immer ganz gerne mit dabei. Der denkt ja, wie wir alle wissen, Camus, ne, das Absurde und so. Da ist ja dieser Konflikt zwischen uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser schweigenden Welt. Also wir wollen ja gerne Sinn haben. So, wir haben ein unfassbar großes Bedürfnis nach Sinn. Und die Welt antwortet halt nicht. Sie sagt halt nichts. Sie sagt weder Nein noch Ja, sie sagt einfach nichts. Und Camus würde sagen, das ist die Weigerung, das Absurde auszuhalten. Das ist die Weigerung, anzuerkennen, dass die Welt nun mal nicht antwortet. Mhm. So, ja, und irgendwie so eine falsche Hoffnung erzeugt, dass sie doch geantwortet hat oder doch antworten könnte oder wie auch immer. Das nennt er philosophischen Selbstmord. Er kritisiert ja diese religiösen oder ideologischen Sinnsysteme, wie er sie nennt, oder überhaupt Systeme, weil sie nur dazu dienen, die Absurdität des Lebens zu überdecken. Ja. Nämlich wieder Halt zu geben.
Das ist ganz schwer für uns, Sinnlosigkeit aushalten.
Das ist ganz, ganz schwierig. Können wir eigentlich, es ist wirklich, gibt es nur wenig, die das können. Also Camus sagt, das ist Selbsttäuschung. Diese Selbsttäuschung, also dieses, es gibt das vielleicht doch. Es gibt ja vielleicht doch einen Sinn. Ich muss doch irgendwo was finden. Ne? So, die Welt hat ja vielleicht doch geantwortet. Oder andere sagen mir, dass die Welt geantwortet hat. So. Das ist für Camus, ist das, diese Selbsttäuschung eine Kapitulation. Und die Alternative ist natürlich Revolte. Ne? Also klar sehen, trotzdem leben. Dieses trotzdem leben. Trotz der Tatsache, dass die Welt nicht antwortet. Also das Aushalten. Diese sinnlose Welt, in dieser sinnlosen Welt das Leben leben. So. Ja. Und das heißt, und da sind wir wieder bei Kant. Camus ist ja durchdrungen von Kant, das haben viele, finde ich, unterschätzen das immer noch. Der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, er ist Zweck an sich. Und in dem Moment, wo er wieder einem ideologischen System hinterherläuft oder sonst irgendwelchen komischen Wahrheiten, ja, dann ist er Mittel zum Zweck. Dann ist er nicht mehr Zweck an sich. Dann ist er nämlich Mittel zum Zweck für die Extremen. Dann hat er sich schon selber aufgegeben im Grunde genommen. Dann, das ist der größte Selbstbetrug überhaupt, diese Geschichte. Dieses, da ist ja vielleicht die große Erlösung. Nicht wahr? So. Diese großen Ideologien und was weiß ich, was die uns immer weismachen wollen, dass alles ganz einfach ist.
Ja, alles Heilsversprechen.
Ja, genau. Diese ganzen Sachen, das ist auch philosophischer Selbstmord. Weil es die Welt nicht hergibt. Die antwortet halt eben nicht. Für Arendt verschiebt sich das Ganze natürlich wieder vom Individuum zur Welt auch. Also sie interessiert sich eigentlich weniger für die private Lüge als das Verhältnis von Wahrheit und Öffentlichkeit. Also Arendt würde sagen, Selbsttäuschung ist deswegen gefährlich und wird vor allem gefährlich, wenn sie die kollektive Wirklichkeit verzerrt. Also wenn die Klimakrise zum Beispiel geleugnet wird.
Ja.
Klimawandel, nicht Klimakrise, so. Wenn ideologische Systeme stabilisiert werden, wenn Denken ersetzt wird. Weil sie hat ja, wir haben ja im letzten Jahr über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft geredet. Und Menschen lügen ja nicht nur andere an, sondern sie gewöhnen sich auch daran, ihre eigene Urteilskraft auszusetzen. Berühmt ist da eben Banalität des Bösen. Nicht das Dämonische, sondern die Gedankenlosigkeit ist für Hannah Arendt immer das Gefährliche. Da sind wir wieder bei Eichmann, der ja auch gesagt hat, ja wieso, ich habe doch nur Befehle ausgeführt. Verantwortungsloser geht's natürlich nicht. Das ist die Verantwortungslosigkeit in Person. Und ausgerechnet, der hat sich auch noch auf den kategorischen Imperativ berufen. Na gut, dieser Mensch wusste ja nicht, wer er ist. Egal. So, also die Selbsttäuschung beginnt dort, wo Menschen aufhören, innerlich mit sich zu sprechen. Das ist dieser Respekt vor sich selbst auch wieder. Das Denken ist ein Dialog mit sich selbst. Und wer diesen Dialog abbricht, der macht sich anfällig für Selbst- und Fremdtäuschung. Denn das Zwiegespräch mit sich selbst tut auch weh. Denn man muss sich ja immer wieder hinterfragen, ist das richtig, was ich hier tue? Und wenn man das nicht mehr macht, sondern einfach sagt, wieso, ich habe doch nur die Befehle ausgeführt. Das ist eine sehr gefährliche, ein sehr gefährliches sich selbst belügen. Ja. Nicht wahr? Also wir haben hier drei sehr unterschiedliche Ansätze, die im Grunde aber genau aufs Gleiche hinausführen. Wenn Kant sagt, Selbsttäuschung ist moralische Unredlichkeit, ja, dann hat er recht. Dann hat er natürlich recht, wenn man sich selbst täuscht, dann ist das moralisch unredlich. Dann machst du dich selber ja, dann entwertest du dich ja auch. Nicht wahr? Und du machst die moralische Unredlichkeit dann ja auch, legitimierst du dann ja auch. Dann funktioniert der ganze kategorische Imperativ schon wieder nicht, weil du dich selber ja nicht mitdenkst. Zum Beispiel. Bei Camus ist dieses Selbstbelügen die Feigheit vor dem Absurden, das auszuhalten, dass die Welt eben nicht antwortet und sich zu flüchten in irgendwelche großen Erlösungen. Und für Arendt ist das halt gefährliche Gedankenlosigkeit, läuft alles aufs Gleiche raus. Sind drei verschiedene Ansätze, die aber alle aufs Gleiche hinauslaufen. Also ich kann nur dringend dazu raten, mit sich selbst zu sprechen, in den Dialog zu treten mit sich selbst und sich zu hinterfragen und keinen großen Lösungen zu vertrauen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und es auszuhalten, dass die Welt eben nicht antwortet und die großen Lösungen parat hat. Auch keine Partei. Und desto einfacher die Lösungen sind, desto sicherer könnt ihr euch sein, dass es Quatsch ist. Ist einfach so.
Ja.
Nur leider ist das sehr sexy. Die haben halt ein sehr hübsches Kleid an, diese einfachen Lösungen. Mit sehr offenherzigem Dekolleté. Nicht wahr? Und die haben auch sehr hübsche Beine, diese einfachen Lösungen. Und die komplexen Lösungen, die auch länger dauern, wo man länger drüber reden muss und all solche Geschichten. Ja, das ist halt alles Secondhand, ne? Und leider nicht die guten Secondhand-Sachen. Also nicht das, was gerade wieder in ist, sondern was gerade so richtig out ist. So laufen diese komplexen Lösungen gerade rum. Tja. Und da greift man halt lieber zum schönen Outfit. Aber es ist halt das Einfachere. Und das ist sich selbst belügen. Und sich selbst nicht ernst nehmen ja auch. Man nimmt sich ja selbst gar nicht mehr ernst in dem Moment. Das kommt ja auch noch dazu. Also Camus hat recht, man muss es aushalten. Hannah Arendt hat auch recht. Das führt natürlich zu völliger Gedankenlosigkeit. Und Kant hat auch recht, das funktioniert der gesamte kategorische Imperativ nicht mehr. Und am Ende kann man sagen, wie immer, der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, er ist Zweck an sich. Und wenn der Mensch nicht Mittel zum Zweck ist, dann darf er sich auch nicht solchen Sachen anheimfallen lassen. Dann passiert sowas gar nicht erst.
Ja.
Wenn er sich vereinnahmen lässt und von all so einem Quatsch, dann ist er nur noch Mittel zum Zweck. Und da ist es auch wirklich egal, ob von ganz links oder ganz rechts. Also einfache Lösungen haben sie beide. So. Nur, dass die Linken immerhin noch empört sind.
Mhm. Und mehr auf Selbstverantwortung zielen als die Rechten. Das ist da ein großer Unterschied.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist eigentlich, dass die Rechten eigentlich nur Menschen, die Rechten haben ja nur ein Ziel, nämlich sich über andere Menschen zu stellen.
Mhm.
So, das würde ich den Linken absprechen, das machen die nicht. Aber die extremen Linken haben auch nichts mit Verantwortung zu tun. Ganz, die gibt es da ja auch nicht. Da hat die Partei ja auch immer recht. Also von daher.
Ja, wenn du bei so DDR-Links bist, dann ja, das stimmt.
Also insofern, ich rede ja nicht von linksliberal oder von linksdemokratisch oder ich rede ja noch nicht mal von der Linkspartei. Vielleicht von den extremen paar Leuten in der Linkspartei, ja okay. Mag es ja geben, sondern ich rede wirklich von linksextrem. Ne? Also so Hardcore-Typen halt. Die es ja auch gibt, ist ja keine Frage. Gut. Also wir halten fest, wir müssen aushalten, wir müssen mit uns selbst in den Dialog treten und wir dürfen uns nicht zum Mittel, zum Zweck machen. Sondern wir müssen Zweck an sich bleiben. Nicht wahr? Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Bier?
Bier.
So. Nämlich. Ach, da. So. Also, Bier. Jetzt muss ich mir erstmal hier wieder meine Notizias hier, meine Nachrichten. Also, wir haben es zu tun mit der Dithmarscher Brauerei. Karl Hinz waren wir schon öfter. Auch bekannt als Dithmarscher Privatbrauerei, ist eine traditionelle Brauerei in Mahne in Schleswig-Holstein. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1775 zurückreicht. Tatsächlich, denn die Braustätte am historischen Standort an der Nordseeküste wird seit 1884 in Familienbesitz der Familie Hinz geführt und ist unabhängig von großen Braukonzernen geblieben. Das ist schon mal schön. Seit 250 Jahren gibt es aber eine Brauerei an dieser Stelle und deswegen gibt es jetzt ein helles Lagerbier, also ein untergäriges Vollbier, das bei kühlen Temperaturen, so circa 4 bis 9 Grad, vergoren und anschließend gelagert wird. Daher kommt das. Wir haben es zu tun mit einer Stammwürze von 10,5 Grad Plato und 4,5 Alkoholvolumenprozenten. So, und wir haben es zu tun mit Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Zu Hopfenbittere kann ich leider nichts sagen.
Aber man kann schon mal sagen, das ist relativ bernsteinfarben.
So, genau.
Heller Bernstein.
So nämlich. Ja, das kann man so sagen. Heller Bernstein. Ne? Richtig schön. Ja, Schaum erstaunlich stabil.
Jo, der hält eine Weile. Und es duftet schon.
Ja.
Malzig, süß herüber.
Ja, und es ist... Also wirklich Apfelsinensaft pur.
Guck, da bin ich noch gar nicht. Ich war irgendwie bei Honigbrot. Also so frisch, also warmes Brot mit Honig.
Ja, eine richtig dicke, fette Apfelsine. Ja. Es ist kein komplexes Bier. In dem Sinne. Aber es ist ein... Also ich bin hingerissen. Das kann ich schon so sagen. Ich finde das wahnsinnig gut. Also das, so viel kann ich schon mal von mir geben. So. Ja, sehr fruchtig, sehr brotig, ne? Und sehr malzig, ja, hast du schon, ja. Sehr süß, also so eine süßliche Note. Mhm. Wir holen das in den Frühling rein, würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Ja. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja dann, Prost!
Prost.
Also.
Ach, schön, nochmal richtig schön süß, karamellig. Mhm. Ganz leichte Hopfenbittere. Mhm. Schön.
Fruchtig. Mhm. Apfelsinig eben.
Ja, ja. Im Geschmack merke ich die Apfelsine auch. Das ist richtig schön. Und schön rund irgendwie, ne? Das ist alles schön aufeinander abgestimmt.
Ja, wie immer, ne? Sehr weich. Sehr genau. Rund. Ja, ja. Ja. Typisch Dithmarscher halt. Ja. Ja. Es ist ein gefährliches Bier.
Ja, das geht auf jeden Fall gut runter. Das kann man auch nicht anders sagen. Ja. Mm-hmm.
Das hat einen schönen Nachhall, finde ich.
Ja.
Das hat auch einen schönen, der ist doch durchaus länger. Der Nachhall ist gar nicht mal so kurz. Interessant. Mm-hmm. Also, das ist eigentlich ein einfaches Bier, aber es ist total lecker.
Ja, muss man echt sagen. Es ist nicht jetzt irgendwie wild rumexperimentiert. Das ist einfach nur gut. Sehr trinkbar, sehr
total toll. Solide. Wunderbar für den Frühling.
Ja, bodenständig. Nach dem Wort habe ich gesucht. Hm. Bodenständig ist es. Mhm. Lecker.
Ja, total. Also das habe ich probiert und habe mich sofort verliebt. Und ich ärgere mich, dass Flensburger sowas nicht hinkriegt. Wirklich tolles Bier. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn es nicht so komplex ist wie andere Biere, die wir hier schon hatten. Aber das, was es macht, das macht es eigentlich einfach großartig. Was machen wir damit?
Hm. Tja, was machen wir damit? Das ist einfach richtig gut. Es ist halt nicht wirklich originell, aber richtig, 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 richtig gut.
Ja.
Was soll's? 6 Punkte.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich bin auch total begeistert. Hm. Und damit haben wir verkostet das Dithmarscher 1775 zum 250-jährigen Jubiläum von der Dithmarscher Brauerei in Marne. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik und Philosophisches und Bier.
So ist es. Nächste Woche wird es ein bisschen, sagen wir mal, wo es diese Woche etwas femininer zuging, wird es nächste Woche etwas maskuliner, wenn wir in klassischen Kategorien denken. Wir hören Carnival mit Inverses.
Rums.
Und wir hören Markus Gündner mit On Brutal Soil We Grow.
Okay, das sagt mir gar nichts, aber ich bin gespannt.
Mhm. Außerdem sprechen wir darüber, was ein gutes Gespräch ausmacht. Mhm. Und wir verkosten einen Detmolder 1863 hell für alle, die uns im Internet hören.
Das hört sich so ein bisschen ähnlich an wie dieses hier. Das ist bestimmt auch so ein Jubiläum-Ding, ne? So ein Jubiläum-Ding.
1775, 1863, also Detmolder hat gewonnen, ist auf jeden Fall älter.
Ja.
Dann wiederum, ist ja noch nicht so lange in Familienbesitz, dann gewinnt wieder 1863. Ah gut, wir werden sehen, was der Detmolder damit gemacht hat.
Es bleibt spannend. Mhm. Spannend wäre auch, wenn ihr uns Kommentare schickt bei Spotify, bei Apple oder bei Blue Sky oder Mastodon oder bei uns auf der Homepage und uns reichlich besternt. Das würde uns natürlich sehr freuen. Da wären wir sehr glücklich darüber. Ihr könnt uns übrigens auch noch eine E-Mail schreiben. info@feuilletöne.de. Auch das geht noch bei uns. info@feuilletöne.de. Feuilletöne dann natürlich mit OE, also das Töne mit OE, weil sonst bricht das Internet auseinander. Also das ist alles möglich, würden wir uns sehr freuen. Besternt uns, kommentiert uns, wir freuen uns. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche vorbei, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.